Redispatch.
Herzlich willkommen, mein Name ist Seraphim von Rohn.
Und ich bin Philipp Hennig.
Wir arbeiten zusammen als Wissenschaftler und Berater in der Energiewende.
Und wir diskutieren hier die für uns interessanten Nachrichten und Meldungen in der Energiewirtschaft und Klimapolitik.
Redispatch, Folge Nummer 60. Mal wieder mit einer Nachgehakt-Folge. Und zwar hatten wir die Chance, gestern in Berlin die Studienvorstellung sicherheitsorientierte Energiepolitik live mitzuverfolgen auf der Veranstaltung, die dort begleitend noch stattgefunden hat. Und wir finden das Thema spannend und passend zu unserem Podcast, weil genau alle, die uns verfolgen, wir wurden ja vor ungefähr 2 Jahren gegründet und kurz darauf war ja die Invasion von Russland in der Ukraine und wirklich die Nachrichtenlage war ja komplett dominiert vom Thema Erdgas, Erdgasmangellage, Erdgasbeschaffung, LNG-Terminals, hohe Preise, Rückwirkung auf die Strompreise, all das war ja wirklich ganz dominant in den letzten 2 Jahren in unserem Podcast. Und genau, hier in dieser Studie wird dieses Thema eben adressiert, wie man letztendlich auch unter einer sicherheitsorientierten Energiepolitik aus Erdgas aussteigen kann. Und ich möchte schon mal kurz anteasern, in dieser Studie ist eine große Zahl drin. Das Ganze kostet in Summe, wenn ich es richtig gesehen habe, gute 500 Milliarden Euro. Das erschreckt natürlich erstmal. Und die Frage, ich glaube, in aktuellen Zeiten ist, wo könnte dieses Geld denn eigentlich herkommen? Wie kann das Ganze finanziert werden? Und das ist ein wesentlicher Aspekt dieser Studie. Und deswegen fanden wir das spannend, weil sich da ja sozusagen nochmal sehr gut ergänzt zur Studienlage von Zielszenarien, wo gezeigt wird, wie man letztendlich rauskommt aus dem Erdgas, wie man klimaneutral wird und hier in dieser Studie eben nochmal der Aspekt, wie kann das Ganze eigentlich organisiert werden, dass die Kapitalströme auch dorthin gelenkt werden. Aber bevor wir in die Inhalte reingehen, wollen wir noch kurz wissen, mit wem wir es heute eigentlich zu tun haben. Jonathan, magst du dich kurz vorstellen?
Hallo, ja, schön, dass ich heute mit dabei sein darf. Ich bin Jonathan, ich bin jetzt gewesen Sprecher des Fachrats Energieunabhängigkeit und hatte gestern das Privileg, diese Studie vorzustellen. Ich bin daneben auch, mein zweiter Hut, Mitgründer und politischer Direktor von SOE-Institut für zukunftsfähige Ökonomien. Ja, also ich sage erstmal kurz was zu mir zur Person, dann sage ich was zu SOE. Ich bin so jemand, der gerne zwischen den Welten sich bewegt. Ich habe angefangen mit Ingenieurwissenschaften, Energietechnik. Deswegen freue ich mich auch sehr, hier zu sein, weil ich quasi so ein bisschen zurückgehe in das, wo ich eigentlich herkomme. Bin dann Schritt für Schritt in die Ökonomie gewandert und habe dann festgestellt, am Ende meines Studiums mit ein paar anderen zusammen, okay, die grüne Transformation ist technisch eigentlich ziemlich ausdifferenziert. Was irgendwie fehlt, ist die Frage, wie kriegen wir das wirtschaftspolitisch hin, was das braucht es für eine Wirtschaftspolitik, damit die grüne Transformation gelingt. Und vor dem Hintergrund haben wir dann SOE gegründet, das ist jetzt 5 Jahre her. SOE ist ein Think Tank, der eben versucht, die wirtschaftspolitische Forschung jetzt auch nicht nur aus der, wir nennen das die neoklassische Wirtschaftswissenschaft, sondern aus den unterschiedlichen Disziplinen in die Politik zu tragen. Wir haben angefangen auf EU-Ebene, haben die letzten 5 Jahre jetzt vor allem die EU-Politik begleitet, viel eng mit der Kommission zusammengearbeitet und dann Anfang letzten Jahres entschieden, dass wir jetzt auch Stück für Stück mehr Richtung Deutschland und uns entwickeln wollen, weil wir einfach aus Deutschland kommen und EU-Politik natürlich auch maßgeblich von Deutschland geprägt ist. Und als Teil dessen haben wir dann gesagt, okay, dieses Thema Erdgasunabhängigkeit ist eines, was definitiv mehr Aufmerksamkeit braucht. Das kam dann natürlich auch sehr motiviert oder war sehr motiviert von der Energiekrise, in der wir uns damals befunden haben. Und genau, haben dann den Fachrat Energieunabhängigkeit ins Leben gerufen.
Wunderbar, schön, dass du da bist. Ich habe gleich eine Nachfrage zu SOE. Wer steckt denn hinter SOE? Also wie seid ihr ein Institut, das dienstleistungsorientiert Projekte erbringt? Oder habt ihr einen Finanzier im Hintergrund, in dem ihr auch fähig seid, euch selbst die Themen auszusuchen?
Also wir sind sehr breit finanziert inzwischen. Auf der einen Seite sind es ja öffentliche Aufträge, da vor allem auch noch Forschungsaufträge aus der EU-Politik, Teil von Horizon Europe. Manche kennen das vielleicht, dieses Forschungsframework, in dem EU Forschung fördert. Da sind wir in der Regel aber der Schnittstellenakteur. Wir sind quasi, machen auch eigene Forschung, aber ganz vieles auch einfach Kopplung von bestehenden Forschungsinhalten oder dem, was dann unsere Partner in den Konsortium machen mit EU-Politik. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist ja Stiftungsgelder von unterschiedlichen Stiftungen in Europa, die ja sich der Frage widmen, okay, wie kann eine grüne Wirtschaft, wie kann eine gerechte Wirtschaft aussehen, wie kann der Übergang dahin aussehen, und die uns natürlich auch einfach mehr Spielräume geben, auch so ein bisschen freier Themen zu bestimmen, weil wenn wir jetzt nur quasi von Regierungen finanziert werden, dann ist natürlich auch immer relativ klar, was da jetzt passieren muss.
Okay. Du hast den Fachrat gerade schon angesprochen, Fachrat Energieunabhängigkeit, der letztendlich jetzt ja auch hinter dieser Studie steht. Vielleicht kannst du da nochmal ganz kurz sagen, wer ist da mit drinnen, wie hat der sich gegründet, wer hat den letztendlich berufen, ja, was ist die Aufgabe gewesen, der Beitrag zur Studie und wie habt ihr zusammengearbeitet?
Ja, also der Fachrat, das war, also wir haben den gegründet dann Ende 2022, weil wir eben gesehen haben, okay, die ganze Diskussion dreht sich eigentlich nur um die Frage, wie können wir jetzt diversifizieren, wo kann unser Erdgas herkommen, aus welchen anderen Ländern. Und die Diskussion darüber, wie wir den Erdgasbedarf reduzieren können, sehr unterbelichtet war. Und dann war relativ schnell klar, okay, das Thema ist technisch ziemlich durchexerziert. Wir wissen, welche Technologien es braucht. Wir wissen, wer da was tun muss. Aber die Frage, wie das finanziert werden muss und welche Instrumente es auch gibt, um quasi dieses Kapital dorthin zu lenken, weil das Geld ist in der Regel da. Es geht nicht darum, neues Geld zu haben. Es geht darum, das Bestehende dorthin zu lenken. Diese Frage ist einfach nicht ausreichend betrachtet worden. Haben dann gesagt, okay, wir wollen ein Gremium haben. Und das ist auch das Besondere an dem Fachrat, wo wir wirklich nicht nur die Technikexperten drin haben. Die haben wir auch mit dabei gehabt. Das waren Frank Peter von Agora Industrie, Anna Leibrand von Wuppertal Institut, und dann eben Martin Behnt für die Gebäudefrage vom IFOI. Die hatten wir auch dabei, die Technikexperten, aber dann eben vor allem auch die finanzwirtschaftliche Expertise mit auf der einen Seite Caroline Hergströter als Finanzrechtsexpertin, Christina Jeromin vom Sustainable Finance Cluster, die Geschäftsführung auch Mitglied im Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung, und Tarek Nori von der DZ Bank, der dort die Nachhaltigkeitsabteilung geleitet hat, der ist jetzt Anfang des Jahres woanders hingewechselt, aber zu dem Zeitpunkt eben noch bei der DZ Bank, und da unterstützt dann als letztes Tom Krebs als auch Makroökonom, der die wirtschaftspolitischen Aspekte ja auch sehr, sehr tief betrachtet und die Debatte sehr eng begleitet. Genau, und hatten und dann dadurch gehofft, dass wir einfach dieses Thema nochmal aus einem bisschen anderen Blickwinkel beleuchten können. Und ich denke, das ist mein Eindruck, und die Resonanz gestern gibt es auch wieder in der Studie durchaus gelungen. Das freut uns natürlich sehr.
Möglich prominent besetzter Fachrat. Ich denke, da war viel Expertise zusammen. Gestern auf der Abendveranstaltung habe ich mich auch sehr gefreut, Martin Pehnt mal wieder zu treffen, der vor 21 Jahren meine Diplomarbeit betreut hat. Genau.
Und da schließen sich die Kreise.
Da schließen sich die Kreise. Und wir haben uns auch gefreut, dass tatsächlich mit Christina Jeromin ja auch eine Podcastin sozusagen vor Ort war. Und Kirsten Westphal war ja auch noch auf dem Podium, hat mitdiskutiert, die auch schon bei uns im Podcast war. Also es war wirklich ein kleines Klassentreffen sozusagen für uns, war sehr schön. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wie jetzt die Aufgabe des Fachrats war und wie ihr zusammengearbeitet habt. Also hat der Fachrat jetzt diese Studie geschrieben oder hat sie Impulse gegeben oder gereviewt? Also was war jetzt sozusagen die Aufgabenteilung?
Also wir hatten insgesamt dann 10 Sitzungen. Eine war physisch in Berlin, das Auftakttreffen, dann eben 9 digital, jeweils irgendwie 3-4 Stunden, die wir uns dann zusammengesetzt haben. Und in den Sitzungen haben wir im Prinzip so die Linien entwickelt. Ja, also vor allem auch diese Vorschläge, die dann drin sind. Wir haben ja 10 Vorschläge, die wir vorstellen. Wir wollten sehr konkret werden, worum es jetzt eigentlich geht. Deswegen haben die auch ziemlich viel Platz. Das sind jetzt nicht einfach nur Headlines, sondern auch relativ detailliert ausdekliniert, was eigentlich zu tun wäre. Und das haben wir in den Sitzungen entwickelt, viel gebrainstormt und dann aber natürlich auch überlegt, okay, gut, wo muss man jetzt eigentlich den Fokus legen? Also die Studie dann lesen oder schon mal reingeschaut haben, werden sehen, dass so ein paar Themen auch einfach ausgeklammert sind oder so ein bisschen an den Rand gestellt wurden. Das eine Thema ist Wasserstoff, was natürlich, wenn wir jetzt uns die Frage Gas anschauen, insgesamt eine große Rolle hat, ist ja selber auch ein Gas. Aber wir uns vor allem darauf konzentrieren konnten, wollten, wo können wir jetzt auch handeln, ohne dass wir erstmal ganz viel Wasserstoff brauchen. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist die ganze Frage von Strom, wo wir dann auch relativ schnell eingegrenzt haben, okay, der Stromsektor, da ist eigentlich schon eine sehr große Investitionsdynamik zu sehen. Wir haben das letztes Jahr gesehen mit den Zielen, die wir ja bei Solar auch relativ frühzeitig erreicht hatten. Da haben wir das Gefühl, die Finanzierungsfrage, da gibt es natürlich noch einzelne Themen, jetzt Kraftwerkstrategie lässt grüßen, die ja auch irgendwann diese Woche kommen soll, die ganze Frage Regelenergie und so, gibt es noch ein paar Finanzierungsthemen, die zu klären sind, aber da gibt es andere, Leon hatte ich jetzt gehört, hatte die ja auch schon hier, die an der Stelle, denke ich, auch viele Vorschläge machen und wo wir jetzt nicht das Gefühl hatten, das können wir nochmal ergänzen. Wir können das natürlich ergänzen, aber eben ist nicht die Stärke des Fachrats. Deswegen haben wir uns in den Diskussionen darauf konzentriert, ja, wo der Fachrat wirklich mit seiner Stärke beitragen kann. Und das waren dann eben diese Finanzierungsaspekte und dann vor allem für Industrie und Gebäude, weil wir gesagt haben, gut, eben wie gesagt, Strom klammern wir aus und da versucht durchzudeklinieren, wo sind da die Schwerpunktbereiche. Das wird auch technisch jetzt die Hörer nicht überraschen. Ja, also natürlich geht es irgendwie um Wärme, das ist der Großteil des Erdgasverbrauchs und genau, und das ist dann auch genau das, was wir hier dann ausdekliniert haben. Wie können wir von der erdgasbasierten Wärme auf, nennen es dann erdgasfreie Wärme oder erdgasfreie Technologien umsteigen?
Genau, bevor wir wirklich ins Detail einsteigen, du hast es jetzt nochmal schön angeteasert, vielleicht da nochmal die Rückfrage, weil als ich mir die Studie angeschaut habe und reingelesen habe, genau, hatte ich schon so ein bisschen den Eindruck, dass es im Prinzip ein Ausstieg aus Gas ist, nicht nur aus Erdgas. Du hast es gerade nochmal angesprochen, also das Wasserstoff war jetzt nicht im Fokus. Deswegen hier nochmal die explizite Frage. Also ihr habt jetzt kein Problem mit Molekülen, also sondern ihr wollt, es geht nicht um einen Komplettausstieg aus Gas. Mal, wie du sagst, es wäre ja auch die Möglichkeit Wasserstoff. Es gibt ja auch noch Biomethan. Und gestern auf der Podiumsdiskussion kam ja auch mehrmals das Stichwort Wasserstoffkernnetz. Deswegen, ihr habt es sozusagen ausgeklammert, weil ihr sozusagen eure Expertise erstmal woanders gesehen habt.
Ja, da ging es nicht so sehr um die Expertise, weil Wasserstoff, die Expertise hatten wir natürlich auch mit dabei, mit Wuppe, also mit Anna, mit Frank und auch Martin kennt natürlich diese Diskussion. So, und trotzdem ist es so, dass wir das Gefühl haben, dass die Diskussion aktuell im öffentlichen Diskurs eine sehr, sehr prominente Rolle einnimmt und so ein bisschen uns davon abhält, über das zu sprechen, was jetzt eigentlich schon zu tun ist. Ja, also weil der Wasserstoff ist jetzt aktuell nicht da. Und bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Wasserstoff da ist, kann ganz viel gemacht werden. Und es wird noch eine Zeit lang dauern. Ja, also wir hatten auch gestern die Zahlen gesehen, wo wir quasi stehen, also bei den Zielen, die wir uns gesetzt haben, was Wasserstoffproduktion und Importe angeht. Und da sind wir relativ am Anfang. So, das war der eine Teil. Und der andere Teil ist, dass es sehr spezifische Anwendungen sind, wo Wasserstoff eine Rolle spielen wird. Ja, also im Großteil, gerade der Niedertemperatur-Wärmeerzeugung, wird Wasserstoff jetzt nicht die maßgebliche Rolle spielen oder wird auch dann aus Effizienzgesichtspunkten nicht die effiziente Technologie sein, weswegen man an der Stelle elektrifizieren sollte. Und deswegen steht die Elektrifizierung, das war dann eben die Festlegung relativ frühzeitig, im Mittelpunkt. Wie können wir die beschleunigen? Das war dann quasi die Frage. Und dann ist es aber natürlich trotzdem so, also wir haben kein grundsätzliches Problem mit Wasserstoff. Erstmal ja, natürlich nicht. Gleichermaßen sagen wir aber schon, man muss sich die Frage stellen, wie viel Wasserstoff brauchen wir dann am Ende? Weil deswegen ist der Titel auch sicherheitsorientierte Energiepolitik. Wir befinden uns in einer neuen Zeit. Wir befinden uns in einer Zeit globaler sicherheitspolitischer Veränderungen, wo wir merken, das, was früher galt, die Sicherheit, die Verlässlichkeit, mit der bestimmte Dinge zur Verfügung stehen, also vor allem auch Energieträger zur Verfügung stehen, die ist einfach nicht mehr gegeben. Und darauf müssen wir uns einstellen. Und da hatten wir das Gefühl, die Debatte hat das irgendwie noch nicht ausreichend diskutiert. Ja, dass wir im Prinzip die Abhängigkeiten, die wir vorher hatten von Russland, also regionale Abhängigkeiten, Andreas Goldhauer hat das auch gestern in der Keynote sehr schön nochmal dargestellt, regionale Abhängigkeiten über diese Kopplung über Pipelines, dass wir die jetzt im Prinzip nur verlagert haben auf eine globale Ebene, wo wir uns andere Abhängigkeiten geschafft haben von anderen Partnern. Ja, also das sind zu großen Teilen natürlich die USA, das sind das Katar, noch ein paar andere. Und es wäre naiv zu glauben, dass diese Abhängigkeiten neutral und ohne Probleme so einhergehen. So, also das ist natürlich erstmal, also braucht erstmal ein Umdenken, weil wir es irgendwie gewohnt sind, ja, dass die Versorgung wird schon irgendwie immer auf jeden Fall immer sicher sein. Es ist auch kurzfristig notwendig, dass wir das gemacht haben, also dass wir LNG-Terminals gebaut haben, dass wir die Versorgungssicherheit kurzfristig sichergestellt haben, aber langfristig müssen wir doch wirklich aufpassen, dass wir diese Fehler, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, uns eben zu sehr abhängig zu machen von anderen Staaten, dass wir die nicht wiederholen.
Okay, verstehe ich das richtig, dass wenn wir jetzt auf Wasserstoff setzen, und so ist ja auch die Strategie der Bundesregierung, dass wir zukünftig noch einige Terawattstunden an Wasserstoff importieren werden, das hoffentlich diversifiziert, aber jetzt ist unsere Gasversorgung auch einigermaßen diversifiziert oder diversifizierter als noch vor 2 Jahren, ne? Dass wir da nicht noch in derselben Situation stecken werden?
Genau, also wir sollten uns, das ist, denke ich, jetzt die Schlussfolgerung aus dieser, ich sag mal, sicherheitspolitischen Wende. Die Schlussfolgerung der sicherheitspolitischen Wende sollte sein, dass wir auch überlegen, neben der Diversifizierung, wie können wir die Abhängigkeiten reduzieren, indem wir auch auf der Nachfrageseite schauen, okay, wie können wir den Bedarf nach Wasserstoff, an der Stelle dann eben Wasserstoff, auch reduzieren und den wirklich auf das Minimum beschränken, auf die alternativlosen Technologien, jetzt zum Beispiel in der Stahlerzeugung oder auch ja, in den Wasserstoffkraftwerken, die als Backup für das Stromnetz da sind. Also das sind quasi die Orte, wo wir es wirklich darauf beschränken sollten, wo es nur geht, damit wir diese Abhängigkeiten eben lösen.
Also es ist ein Aufruf, die Energien möglichst regional bei uns in Europa herzustellen.
Also wir haben die ja. Ja, also die Energie ist ja da. Der Wind weht, die Sonne ist da. Das ist ja das Schöne an den Erneuerbaren. Es ist nicht nur heimische Energie in dem Sinne, es ist auch Energie, die unsere heimische Wertschöpfung stärkt, weil das ganze Geld, was wir sonst quasi ins Ausland überweisen, das zirkuliert dann in unserer eigenen Ökonomie. Und das ist erstmal eine gute Nachricht und darauf sollten wir setzen.
Okay. Also ich muss sagen, ich habe mir natürlich mehr die 10 Maßnahmen, die ihr vorschlagt, angeschaut. Und da ist es ja eigentlich so, wir werden ja noch gleich tiefer drin einsteigen, dass aus meiner Sicht die jetzt auch größtenteils auch für, sage ich mal, Wasserstoffmaßnahmen greifen würden. Also die sind jetzt gar nicht so spezifisch Richtung Elektrifizierung oder so, sondern eigentlich sind es ja grundsätzliche Maßnahmen, die die Transformation unterstützen und vor allen Dingen natürlich mit dem Fokus, das Kapital dorthin zu lenken. Und ich glaube, viele der Maßnahmen sind aus meiner Sicht sogar relativ technologieunabhängig. Und ich habe jetzt mitgenommen, dass es euch vor allen Dingen darum geht, jetzt was zu machen und sozusagen deswegen der Wasserstoff nicht so im Vordergrund stand.
Ja. Gut, dann steig mal inhaltlich ein, oder? Ich würde sagen, wir skizzieren zu Beginn nochmal die Problemstellung des Erdgasausstieges. Könntest du uns kurz beschreiben, wo wir aktuell Erdgas benötigen und wie die Szenarien gerade üblicherweise aussehen, wie es weitergehen wird mit Erdgas, wie substituiert wird und dann vielleicht zum Ende hin, was die Alternative ist, ob sie jetzt schon konkurrenzfähig sind und warum sie sich noch nicht etablieren, falls sie konkurrenzfähig sind.
Ja, also ich meine, ein Großteil des Erdgases wird eben, hatte ich ja schon gesagt, bei also in Industrie und Gebäuden eingesetzt, vor allem zur Wärmeerzeugung. Der Fokus im Bereich Gebäude ist natürlich der Bestand. Also dort ist es so, dass einfach 50%, das wissen, denke ich, die Hörerinnen und Hörer, 50% noch mit Erdgas beheizt ist. In der Industrie ist es die Prozesswärme. Das sind circa 80% des Erdgasbedarfs in der Industrie. Und genau, da sagen wir, okay, da gibt es Alternativen, wir können Wärme aus Strom erzeugen und darauf sollten wir setzen.
Genau, und ich glaube, alle Szenarien sehen ja auch diesen Komplettausstieg aus Erdgas vor, also diese sozusagen Ausstieg aus den Fossilen. Und da jetzt auch habt ihr dort jetzt einen beschleunigten Ausstieg im Vergleich zu den bestehenden Klimaschutzszenarien vor? Oder geht es euch letztendlich diesen Pfad, der dort skizziert wird, zu konkretisieren?
Also wir haben jetzt keine eigenen neuen Analysen gemacht. Also die Big Five sind ja bekannt. Es ist klar, wo die Reise hingeht. Was wir allerdings einleitend schon sagen, ist, dass natürlich der Erdgasbedarf in den unterschiedlichen Studien variiert. Und eben, wie ich ja gerade einleitend gesagt hatte, vor dem Hintergrund dieser veränderten sicherheitspolitischen Lage, wir auch überlegen müssen, wie können wir die Unabhängigkeit von Erdgas beschleunigen. Und das heißt, dass unser Zielbild waren vor allem das Red-Gas-Szenario aus der BMWK-Analyse, wo man auch sieht, okay, eigentlich bis 2040 ist es möglich, auch den Gasbedarf substanziell zu reduzieren. Und das als Zielbild, aber erstmal, also wir haben jetzt keine Detail-Sektoranalysen gemacht, auch bezüglich der Wirkung der Maßnahmen, wie viel sie am Ende dann genau reduzieren, weil darum geht es erstmal nicht. Es geht darum, diese Dynamik zu erzeugen, in der viele Akteure in der Lage sind, zu investieren. Und in dem nächsten Schritt könnte man jetzt natürlich versuchen, das nochmal zu quantifizieren, wie viel das genau ist. Dennoch glauben wir, dass genau diese, also die Maßnahmen, die wir hier vorgestellt haben, all diese unterschiedlichen Hemmnisse, die wir auch mit den Akteuren und auch aus der Literatur herauskristallisiert haben, dass die genau diese Hemmnisse adressieren können. Und da gehen wir gleich ja noch drauf ein. Das sind auch, viele dieser Hemmnisse sind auch einfach lange bekannt, wo wir einfach nochmal versucht haben, aus dieser Finanzierungsperspektive dann noch einen neuen Blick drauf zu werfen.
Nochmal kurze Nachfrage, weil es ja gestern auch nochmal Thema war, das Bild der Brücke. Also seht ihr jetzt Erdgas schon noch als Brückentechnologie, bis wir sozusagen raus sind? Oder sagt ihr genau, dass diese, unter diesen sicherheitsorientierten Aspekten müssen wir da quasi noch schneller raus?
Also diese Brücke, würde ich sagen, ist seit Februar 2022 zusammengebrochen. Und das ist genau der Aufhänger in der Studie, dass diese Neubewertung von Erdgas seitdem nicht wirklich stattgefunden hat. Wir hatten es ja schon gesagt, es ist vor allem diversifiziert worden, wenig reduziert worden. Und also es gab natürlich Reduktionen, aber das war jetzt quasi nicht Teil der, nicht klare Priorität, dass am Ende überall, wo es geht, eingespart wird. Es wurde eingespart, gerade auch in der Industrie, dann teilweise in den Produktionen zurückgefahren, zeitlich verzögert und so weiter wurde. Aber all diese Erfolge, das sehen wir jetzt ja auch in diesem Winter, sind nicht zwangsläufig langfristig wirksam. Ja, wir sehen, dass die Einsparungen gerade bei den Haushalten auch schon wieder ein bisschen zurückgegangen sind, weil die Krisenwahrnehmung natürlich einfach sich auch verändert hat. So, und deswegen ist da vor allem dann auch die Frage, okay, wie können wir diese Einsparungen verstetigen und auch weiter beschleunigen? Eben schon vor dem Hintergrund, dass wir sagen, es ist eigentlich keine Brückentechnologie mehr, damit also aus dieser, in dieser neuen sicherheitspolitischen Lage müssen wir schauen, dass wir schneller, wenn geht, von unabhängig von Erdgas werden.
Okay, schneller ist ein gutes Stichwort. Also ich glaube, dass sich auch viele Gedanken machen, wie sie weg von fossilen Energien kommen. Und dann ist natürlich nicht immer ganz leicht, welche Alternative zu wählen ist. Könntest du nochmal skizzieren? Ihr habt euch ja, wie du gesagt hast, Gebäude und Industrie näher angeschaut, was da so die typischen Alternativen sind und wie konkurrenzfähig sie jetzt aktuell schon sind.
Ja, also es geht ja, wie gesagt, um strombasierte Wärmeerzeugung. In Gebäuden ist das relativ trivial. Erdgasfreie Heizungen nennen wir das. Darunter fallen natürlich zum großen Teil Wärmepumpen. Da gibt es natürlich dann auch Hackschnitzel und so weiter. Ich denke, die muss ich jetzt nicht alle aufzählen, die das auch, wodurch das auch gelingen kann. Wärmepumpen werden aber den Großteil der Wärme zur Verfügung stellen. So, das ist also die eine Technologie. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie können wir auch einfach durch Isolierung den Erdgasbedarf senken? Das ist natürlich auch eine weitere, ich sage mal in Anführungsstrichen, Technologie, wo wir sagen, die braucht es, die jetzt aber auch eher so eine Rand- oder so eine Nebenrolle einnimmt in dem Bericht. Kompliziert das Ganze dann in der Industrie? Da hängt es sehr davon ab, was für einen Prozess man hat, in welcher Branche man sich befindet. Also ob nun in der Papierindustrie, ob in der Chemieindustrie, bei der Verarbeitung von Metallen. Also je nachdem sind das entweder Trocknungsprozesse, es sind Dampfprozesse. Teilweise wird Erdgas natürlich auch stofflich verwendet, gerade für die Produktion dann von Molekülen, wo wir auch sagen, okay, auch in der stofflichen Verwendung, das ist jetzt zwar nicht der Großteil, aber auch da können wir substituieren. Und um jetzt so ein paar Begriffe mal zu nennen, also jetzt gerade für, also der Großteil der Niedertemperatur Wärme wird unter anderem auch eben von dann Erdgaskesseln erzeugt. Und hier stehen zum Beispiel Elektro- und Elektrodenkessel zur Verfügung, die da die sind marktreif, die sind relativ, also an vielen Stellen auch schon ausprobiert, da relativ schnell auch Erdgasbedarfe für die Wärmeerzeugung in der Industrie signifikant senken können.
Okay, und wenn wir jetzt mal so Richtung Finanzierung denken, wenn jetzt ein Unternehmen vor der Investitionsentscheidung steht, dann ist das typischerweise eine sehr wirtschaftliche Herangehensweise. Nichtsdestotrotz entscheiden sich viele noch für die Erdgasalternative. Warum ist es so? Welche Schwächen hat da die fossilfreie Technologie?
Also auch das Problem ist jetzt glücklicherweise parallel zu unserer Studie nochmal ausführlich beleuchtet worden vom Fraunhofer ISI. Die haben jetzt vor kurzem einen Bericht vorgelegt, 700 Seiten zur Frage von Wärmeerzeugung in der Industrie. Wie kann das quasi auch strombasiert oder mit anderen Alternativen gelingen? Und im Prinzip berufen wir uns zu großen Teilen auch auf die Zahlen von dieser Studie. Ich finde es immer ein bisschen schade, ja, weil manchmal diese wirklich wichtigen Studien, wo man denkt, da ist so viel Arbeit und Hirnschmalz reingeflossen, dass die dann in der öffentlichen Diskussion fast gar nicht auftauchen. Von daher hier auch ein kleines Danke an die Kollegen, dass sie da so gute Vorarbeit gemacht haben. Und was sich da zeigt, ist, dass ein Großteil, und denke, das haben wir auch in der öffentlichen Diskussion immer wieder gesehen, ein Großteil der fehlenden Wettbewerbsfähigkeit aus den hohen Stromkosten kommt, weil natürlich Strom einfach mit im Vergleich zu Erdgas sehr teuer ist. Also je nachdem, wo man ihn herbezieht, ist irgendwie ein Faktor von 2 oder 3. Und dementsprechend müssen wir dann gucken, wie können wir das über Effizienzgewinne oder bessere Energienutzungsgrade dann kompensieren. Bei Wärmepumpen kennen wir das ja, dass dann natürlich mit dem Strom, der dann da genutzt wird, sehr viel mehr Wärme produziert werden kann. Und wir dann jetzt bei einer Jahresarbeitszahl von 3 auch diese großen Unterschiede irgendwie ausgleichen können. Und deswegen, das zeigt eben auch, es gibt Technologien, wo das geht. Wärmepumpen sind ein Beispiel. Da hängt es natürlich sehr, jetzt gerade im Bereich Gebäude, sehr von den Gebäuden ab. Ich denke, das wurde wahrscheinlich hier im Podcast auch schon auch ausreichend diskutiert. Auch in der Industrie gibt es aber auch einzelne Unternehmen, die schon anfangen, auf Großwärmepumpen zu setzen. Eine Papierindustrie für diese Trocknungsprozesse zum Beispiel, wo man auch merkt, okay, das ist scheinbar durchaus auch ökonomisch inzwischen abbildbar. Schwieriger wird es dann bei Technologien, die noch nicht ganz so erprobt sind. Elektrische Steamcracker gibt es jetzt auch die ersten, die irgendwie anfangen. Aber da je nach Technologie ist und je nach Branche und je nach Unternehmen stellt sich das ein bisschen anders dar. Das einleitend gesagt. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die ganze öffentliche Diskussion im letzten Jahr sehr sich um diese Strompreisfrage gedreht hat. Und der Punkt, den wir machen wollen, ist, dass das nicht davon ablenken sollte, dass es trotzdem einzelne Branchen gibt, wo wir auch heute schon relativ wettbewerbsfähige Technologien haben, die auch durchaus eingesetzt werden können. Und ich hatte sie jetzt vorhin einleitend gesagt, die Elektrodenkessel quasi zur Substitution von Industrieöfen und erdgasbasierte Wärmeerzeugung, das ist eben eine dieser Technologien, wo es auch, es sind ja oft auch nicht nur Riesenunternehmen, es ist teilweise auch der Mittelstand, der in einzelnen Prozessen einfach diese Technologien dann nutzt, wo man sagen kann, okay, das versuchen wir jetzt an der Stelle, diesen Umstieg zu beschleunigen.
Du hast ja die beiden Sektoren genannt, eben Gebäude und Industrie, und in deiner Studie sind dort ja auch noch viele Ausführungen dazu da. Du hast gemeint, ja, Industrie ist ein bisschen komplexer. Wenn man jetzt in die Studie schaut und sagt, es geht ums Geld, hat man ja natürlich schon das Gefühl, eigentlich jetzt mit dem Fokus der Studie geht es vor allem im Gebäudebereich, weil von den sogenannten guten 500 Milliarden, die dort irgendwie hinfließen müssen, um die Transformation zu schaffen für diesen verstärkte Unabhängigkeit von Erdgas ist ja, ja ein Großteil, ich glaube 90% ungefähr für den Gebäudebereich und eigentlich nur ein kleinerer Teil für den Industriebereich. Also wenn wir unter Kapitalgesichtspunkten uns das anschauen, ist die große Baustelle schon der Gebäudebereich.
Ja, das ist erstmal so. Da geht es ja auch einfach um sehr, sehr viele Akteure. Also wir reden über 20 Millionen Wohnungen. Ja, wir reden über 550.000 Kilometer Gasnetz. Das ist quasi fast einmal zum Mund und zurück. Also das sind wirklich riesige Aufgaben, die hier auf uns zukommen. Wir reden über 800 Kilometer Fernwärmenetz pro Jahr Zubau. Also auch da vor allem Infrastrukturkosten, die damit zusammenhängen. Sagen wir auch in der Studie, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir die Zahlen einfach nicht miteinander nur 1:1 gegenüberstellen und einfach so vergleichen, weil in der Industrie haben wir uns vor allem die Anlageninvestitionen angeschaut, also nicht die quasi Infrastrukturinvestitionen, die noch mit dranhängen, weil wir eben einen Akteursfokus gewählt haben und gesagt haben, okay, am Ende sind das, was die Unternehmen investieren, sind diese Anlageninvestitionen. Und deswegen sind die da geringer. Aber das Interessante ist ja schon auch, dass sich dadurch zeigt, aha, da lässt sich mit überschaubaren Mitteln doch relativ viel erreichen. Und auch wenn wir jetzt einen Großteil der Maßnahmen für Gebäude entwickelt haben, ist schon auch eine der zentralen Aussagen. Wir können mit knapp 10 Millionen, mit Milliarden Euro an Investitionen 50% des industriellen Erdgasbedarfs einsparen. Und das ist doch, finde ich, eine ziemlich starke Botschaft. Ja, das sind vier Branchen, die da eine Rolle spielen. Papierindustrie ist dabei, Lebensmittelindustrie ist dabei, auch in der Chemieindustrie, Kalk. Und da sollten wir ansetzen. Und da müssen wir jetzt überlegen, wie können all die Unternehmen, die jetzt gerade vielleicht ein Zeitfenster haben zu investieren, wie können diese Unternehmen befähigt werden oder auch das Vertrauen gewinnen in diese Technologien, dass sie tatsächlich dann auch eben auf Elektrifizierung setzen. Und ich leite schon so ein bisschen Richtung Maßnahmen, aber diese Industriewende-Beschleuniger-Plattform, die wir dann auch dort vorschlagen, dient dann genau diesem Ziel, ja, dass wir sagen, okay, es geht am Ende darum, dass jedes Investitionszeitfenster, was sich jetzt auftut in den nächsten 20 Jahren, jedes dieser Fenster muss genutzt werden. So, und die Industriewende-Beschleuniger-Plattform soll die Unternehmen, die jetzt quasi vorausgehen können, weil sie strukturell, Stichwort Netzanschluss, dazu in der Lage sind, weil sie ökonomisch, Stichwort Wettbewerbsfähigkeit, in der Lage sind, zu investieren, dass all diese Unternehmen dann jetzt vorausgehen und dann andere über diese Plattform, über die Treffen mit diesen Unternehmen kontinuierlich lernen, aha, das funktioniert, deren Produktion ist nicht zusammengebrochen und dadurch auch Vertrauen entwickeln in diese Investition. Weil, und das war auch in den Gesprächen, die wir zum Thema Finanzwirtschaft hatten, einfach das zentrale Thema Vertrauen und quasi Richtungssicherheit ist für Investitionen, sind die zentralen Voraussetzungen, damit es zu Investitionen kommt. Und über diese Industriewende-Beschleuniger-Plattform, sorry, jetzt habe ich so ein bisschen vorgegriffen, versuchen wir genau darauf zu ziehen.
Nee, wunderbar. Also wir wollen ja vor allen Dingen jetzt auch über die Maßnahmen reden. Also wie gesagt, die sektorspezifische Analyse des Ist-Zustands und der Hemmnisse kann hier gerne im Bericht nachgelesen werden. Aber ich glaube, was ja für unsere Hörer auch neu ist und spannend, sind die Maßnahmen und dann nochmal explizit sozusagen der Fokus Richtung Finanzierung, wie ihr letztendlich hier neue Ansätze gehen wollt. Vielleicht noch ein Kommentar zu dieser Industriewende-Beschleuniger-Plattform. Wir können das nur bestätigen aus der eigenen Arbeit. Wir betreuen ja seit über 10 Jahren viele Energieeffizienznetzwerke und dort ist ja letztendlich genau dieser Ansatz voneinander lernen und jemanden haben, dem man vertraut. Das ist kein Verkäufer, kein Berater, der einen berät, sondern dieses Peer-to-Peer, dass man hier sich gegenseitig bei der Transformation unterstützt durch eben Erfahrungsberichte. Misserfolge sind da genauso wichtig, kann ich nur sagen. Von denen lernt man häufig sogar noch mehr als von den Erfolgen. Wie seid ihr damit umgegangen? Und genau, deswegen glaube ich, ist dieser Ansatz, den ihr hier vorschlagt, uns gut vertraut und können wir erstmal so vom Ansatz auch voll unterstützen. Ja. Bevor wir vielleicht in die Maßnahmen reingehen, die gerade diesen Finanzierungsaspekt auch betrachten oder die Umlenkung von Kapitalströmen, vielleicht nochmal vorneweg 3 Maßnahmen, die ihr auch nochmal genannt habt. Vielleicht kannst du da jeweils einfach nochmal einen Satz zu sagen, warum ihr das sozusagen nochmal nach oben geholt habt, nochmal betont, bevor wir dann vielleicht in diese speziellen Maßnahmen ein bisschen tiefer reingehen. Genau, also Ihr schlagt als erste Maßnahme die Kommission für Erdgasunabhängigkeit vor.
Ja, also die Kommission für Erdgasunabhängigkeit, das soll im Prinzip die Fortsetzung sein von dem Prozess, den wir jetzt hier begonnen haben, auch eine Expertenkommission, die unterschiedliche Stakeholder, die in der Umsetzung beteiligt sind, zusammenbringt und nochmal die angrenzenden Fragen von Netzentwicklung, Konzessionsrecht und so weiter, die wir jetzt hier alle nicht behandelt haben, ausführlicher diskutieren kann.
Okay, dann wechseln wir zu dem Bereich der Wärme. Ihr schlagt Praxischecks für die Wärmewende vor. Was versteht ihr darunter?
Das ist ja im Prinzip kopiert von vom BMWK, die ja diese Praxischecks für Solar durchgeführt haben, wo wir das Gefühl hatten, okay, da ist auch durchaus einiges Sinnvolles rausgekommen. Und wir hatten in dem Bericht die institutionellen Akteure in der Wohnungswirtschaft, also vor allem die Wohnungsunternehmen, auch als zentralen Akteur identifiziert und der Energiedienstleister. Und da wäre es die Empfehlung an die Bundesregierung, diese Idee der Praxischecks nochmal auf die Wärmewende zu übertragen und nochmal explizit mit diesen Akteuren zu überlegen, gibt es noch irgendwelche regulatorischen Veränderungen, Stichwort zum Beispiel Wärmelieferverordnung, wo wir ansetzen müssen, damit das, damit der Umstieg auf erdgasfreie Technologien beschleunigt werden kann.
Genau, dann noch eine Maßnahme, die nicht überrascht hat und eher verwundert hätte, wenn sie nicht drin gewesen wäre, weil sie, glaube ich, in allen Studien immer adressiert wird, und zwar das Thema Fachkräfteoffensive, speziell jetzt für die Wärmewende. Habt ihr da noch ein paar gute Ideen gehabt, wie wir das tatsächlich hinkriegen, dass wir die ganzen Fachkräfte am Ende haben?
Also der zentrale Hebel, auf den wir hier setzen, ist, dass wir sehen, dass die Bauwirtschaft gerade sehr einbricht. Das heißt, da drohen sehr viele Fachkräfte abzuwandern. Und im Prinzip geht es hier um die Frage, wie können wir und wo können wir diese Fachkräfte vielleicht auch für den Heizungstausch mobilisieren.
Sehr schön. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt mal in die nächsten Maßnahmen tiefer rein. Vor allem die Maßnahme 3, die ihr in eurem Bericht beschreibt, das Wärmecontracting, fand ich eine spannende Sache. Was ist Wärmecontracting?
Ja, Wärmecontracting, das klingt erstmal so ein bisschen sperrig, aber relativ ist es relativ simpel. Viele kennen vielleicht diese Leasingmodelle von Autos, ist am einfachsten damit zu vergleichen. Also man kauft sich nicht die Wärmepumpe, sondern man least die Wärmepumpe von einem sogenannten Energiedienstleister. Und der Vorteil davon ist, dass man eben selber nicht diese hohen Anfangskapitalkosten stemmen muss, sondern eben der Energiedienstleister das trägt und man das dann eben über einen monatlichen Abschlag zurückzahlt.
Genau, ihr nennt die Maßnahme ja genau genommen auch Skalierungsprogramm, weil ich meine, Wärmecontracting ist ja jetzt nichts Neues und ihr macht jetzt nochmal einen konkreten Vorschlag, wie das Ganze Fahrt aufnehmen könnte.
Genau, also ich würde an der Stelle nochmal gerne einwerfen, dass wir natürlich immer von den Akteuren ausgehen und von den Hemmnissen, die diese Akteure haben. Und diese Maßnahme richtet sich jetzt vor allem an auf der einen Seite die privaten Wohnungseigentümer, dann aber eben auch an die Stadtwerke. Und das überrascht uns vielleicht ein bisschen, da komme ich gleich zu. Und dann aber auch an Wohnungsunternehmen, die durchaus auch Interesse an diesen Contractor-Modellen haben. Eine der Grundmotivationen für diese Maßnahme war unsere Beobachtung, dass Stadtwerke aktuell eigentlich, kurz gesagt, ein neues Geschäftsmodell brauchen. Also nicht vollständig, aber für 25% ihres Umsatzes. Da haben wir tatsächlich eigene Daten erhoben. 25%, das sind die Einnahmen, die Stadtwerke aus dem Gasgeschäft erzielen. Mhm. Das ist erstmal für sie natürlich deswegen eine große Herausforderung, weil sie auf der anderen Seite sehr viel investieren müssen. Und wenn man sich jetzt in den Kreditgeber versetzt, ja, dann ist natürlich ein Unternehmen, was, ich sag mal, ein wackeliges Einnahmengeschäft hat, weil irgendwie klar ist, sie müssen irgendwie kurz- bis mittelfristig aus Gas aussteigen und auf der anderen Seite aber hohe Investitionssummen aufwenden muss, ist natürlich erstmal nicht besonders attraktiv. So. Und deswegen als Teil quasi dieses Umstiegs braucht es an diese Entwicklung neuer Geschäftsfelder bei Stadtwerken. Und darauf zielt eben auch das Wärmecontracting, dass wir sagen, auch Stadtwerke können als Wärmekontraktoren, als Energiedienstleister auftreten können, dass das eigenes Geschäftsmodell ausbauen. Das tun einige, also Einzelne auch schon, und dadurch eben diese wegfallenden Einnahmen aus dem Gasgeschäft kompensieren. So, das ist quasi die eine Motivation. Und dann ist es aber so, dass gleichzeitig noch andere Fliegen quasi mit einer Klappe schlägt. Die andere Fliege wäre, dass die privaten Eigentümer, ja, auch das haben wir in der Diskussion zum GEG ja immer wieder gesehen, vor diesen hohen Investitionskosten stehen. Dass die privaten Eigentümer vor diesen hohen Investitionskosten stehen. Jetzt ist es so, dass das nicht nur ein paar sind, sondern wir sprechen von 15-30%, die angeben, dass sie sich eigentlich ja, Probleme mit der Finanzierung haben. Das hängt davon ab, dass man, also von der Einkommenssituation, es hängt aber auch von persönlichen Einstellungen ab. Manche Menschen wollen einfach keine langen Kredite aufnehmen. Es sind unterschiedliche Faktoren, die da eine Rolle spielen. Aber es gibt auf jeden Fall diese Gruppe an Menschen, die dabei bei Investitionskosten erstmal vorsichtig ist. Und da kann Wärmecontracting natürlich, weil es eben nicht diese Anfangsinvestitionen auf die Schultern dieser Menschen legt, sondern die dann getragen werden von den Energiedienstleistern, Abhilfe schaffen und auch ein attraktives Modell. So. Und genau, da denken wir, das ist interessant, weil es löst diese beiden Probleme. Jetzt ist das, und jetzt wird es so ein bisschen technischer, das Problem für Energiedienstleister, die diese Modelle anbieten, ist, dass sie ja in eine sehr große Vorleistung gehen. Ja, sie kaufen sehr viele Wärmepumpen oder andere Heiztechnologien ein. Das heißt, ihre Bilanz verlangt danach, dass sie quasi immer mehr Eigenkapital haben, damit sie weiterhin kreditfähig bleiben. Ja, weil also aus einer betriebswirtschaftlichen Sicht spielt natürlich die Frage von Verhältnis von Verbindlichkeiten versus Eigenkapital einfach immer eine entscheidende Rolle. So, und deswegen ist Teil dieses Vorschlags, und da kommt jetzt das Skalierungsprogramm rein, dass Zweckgesellschaften eingerichtet werden. Das könnte auf Bundesebene sein, das könnte durch die KfW sein, durch die Länder. Das ist genau das, was wir jetzt quasi im nächsten Schritt auch gerne diskutieren wollen. Zweckgesellschaften eingerichtet werden, die eben die Unternehmen von, also die Bilanzen dieser Unternehmen, ich sag mal, entlasten, indem diese Zweckgesellschaften selber diese Wärmepumpen einkaufen, sie dann verleasen an die Energiedienstleister und diese Energiedienstleister sie dann wiederum weiter verleasen an die Endkunden. Und das hätte mehrere Vorteile, und jetzt kommen quasi noch weitere Fliegen mit dazu, die wir auch da mit dieser einen Klappe schlagen, dass über die Zweckgesellschaften natürlich eine Bündelung von Kapital stattfindet. Ja, also wir haben dann nicht mehr Millionen an Wärmepumpen, die quasi eingekauft werden, sondern wir haben einen oder wenige Akteure, die gezielt Wärmepumpen einkaufen und dadurch ganz andere Kapitalvolumen aufbringen können. Und wenn wir jetzt über Green Bonds zum Beispiel sprechen, dann sind genau diese großen Kapitalvolumen, das ist quasi interessant für jetzt auch institutionelle Investoren. Ja? Und das heißt, da haben wir nochmal ganz andere, also auf den Finanzmärkten ganz andere Dynamiken, wenn wir über diese Volumen sprechen. Und das ist eben durch diese Zweckgesellschaften möglich. Ich habe dann gestern im Nachklang zu der Veranstaltung im persönlichen Gespräch dann nochmal erfahren, dass es wohl auch schon einen einzelnen Energiedienstleister gibt, der das selber auch genauso machen, also auch quasi das schon auslagern in dann Zweckgesellschaften, die dann genau über Green Bonds diese Wärmepumpen dann finanzieren. Also von daher habe ich das Gefühl, okay, da haben wir scheinbar in die gleiche Richtung gedacht, wie das auch die Vorreiter in der Branche schon tun.
Ja, das ist ein vielversprechender Ansatz.
Ja, auf jeden Fall spannende Maßnahme. Und genau, gestern bei der Veranstaltung hat ja Steffen Mayer aus dem Bundeskanzleramt da auch fleißig mitgeschrieben, wurde ja auch in der Diskussion nochmal aufgegriffen. Also ich denke, das ist bestimmt eine Maßnahme, die zumindest in der Diskussion noch weiter verfolgt wird. Eine zweite Maßnahme, die das gleiche Themenfeld adressiert, ist euer Wärme-für-alle-Programm.
Genau, also das Wärme-für-alle-Programm richtet sich an all diejenigen, die trotz der Förderung immer noch keine Kredite aufnehmen können. Ja, also weil die Kreditbonitätsprüfung fällt nicht weg, nur weil die Wärmepumpe oder die Sanierung oder was auch immer gefördert wird. Es gibt zwar diese Ergänzungskredite, die die KfW zum Beispiel anbietet, aber auch da gibt es natürlich Prüfungen der Sicherheiten und der Einkommen und so weiter dieser Menschen, die dann den Kredit aufnehmen. Und das führt dazu, dass es immer noch viele Menschen gibt, die einfach nicht die nötige Bonität mitbringen, um dann über weitere Kredite, die quasi die Förderung natürlich aufstocken, weil irgendwo muss ja der Rest herkommen. Also selbst wenn ich 70% Förderung habe, muss ich immer noch die 30% irgendwie decken, die dann durch dieses Programm in die Lage versetzt werden würden, dass sie dass sie kreditwürdig werden. Also indem eine Ausfallversicherung eingerichtet wird von staatlicher Seite, die quasi garantiert, dass wenn ein Kredit an einen einkommensschwachen Eigentümer zum Beispiel gegeben wird und dieser Eigentümer diese Konditionen erfüllt, die quasi für diese Ausfallabsicherung dann entwickelt werden, dass dann, falls dieser Kredit jetzt ausfällt, ja, oder also der Eigentümer zahlungsunfähig wird, dass dann am Ende für die Restsumme der Staat einspringt und damit quasi den Kredit absichert. So, dann weiß man am Ende natürlich nicht genau, wie viele das sein werden. Vielleicht werden es gar nicht so viele sein. Das sind ja immer auch quasi so ein bisschen hypothetische Rechnungen, die man da aufmacht. Und es geht aber darum an der Stelle, dass wir wirklich ermöglichen, dass alle Menschen in dem Moment, in dem ein Zeitfenster da ist zu investieren, jetzt auch investieren können. Weil genau das Problem, was wir auf der Industrieseite haben, dass diese Zeitfenster für die Investitionen so zentral sind, für den Umstieg auf quasi dann eine erdgasfreie, elektrifizierte Wärmeerzeugung. Das gleiche Problem haben wir ja auf der Gebäudeseite auch. Ja, also ich bin gerade umgezogen oder ich muss irgendwie sowieso meine Heizung austauschen oder ja, das Haus muss sowieso renoviert werden. Also wird ja in der Regel, wird es ja kombiniert mit anderen Maßnahmen. Und deswegen ist es ganz zentral, dass in diesem Moment die jeweilige Zahlungsfähigkeit dann da ist. Und das wollen wir durch dieses Wärme für alle Programm für diese Fälle, das sind Ausnahmefälle, das ist nicht die Breite, aber für diese Fälle ermöglichen. Weil am Ende muss jeder was machen. Ja, am Ende geht es ja nicht darum, dass quasi nur ein Teil der Gebäude irgendwie ohne fossile Energieträger beheizt wird.
Gibt es da schon vergleichbare Konstrukte, also in anderen Bereichen, weißt du das? Also ist es ein Tool, was bekannt ist oder wird es jetzt neu eingeführt?
Also die DENEF hatte sich genau diesem Thema von, ich sag mal, vulnerablen Hauseigentümerinnen auch zugewandt. Auch gerade im letzten Jahr gab es da ein längeres Papier, die haben noch ein paar andere Vorschläge auch mit dabei. Auch gerade quasi die Frage mit, wie lange sind die Rückzahlungsfristen und so weiter und sich auch noch unterschiedliche Typen von Eigentümern angeschaut, also ob das nun sehr alte Menschen sind, wo es dann eher um die Frage geht, wie lange wird dieser Kredit noch zurückgezahlt oder um die Einkommensverhältnisse. Also da würde ich auch nochmal empfehlen, den Hörerinnen und Hörern in dieses DENEF-Papier reinzuschauen, weil da finden sich auch nochmal anschließende interessante Ideen.
Dann die dritte spezifische Wärmewendemaßnahme ist das sogenannte Ermöglichungspaket kommunaler Wärmewende. Und wenn wir schon über das Geld reden, vielleicht speziell eure Forderung nach Aufstockung und Dynamisierung der Bundesförderung für effiziente Wärmenetze. Was meint ihr da genau, insbesondere mit Dynamisierung? Das hört sich irgendwie spannend an.
Ja, ich würde gerne noch mal kurz ein bisschen rauszoomen und insgesamt auf die Maßnahme eingehen. Also das Thema hier ist, dass sich natürlich die Kommunen gerade alle, nicht alle, aber zu Teilen, beginnen, diese kommunale Wärmeplanung jetzt aufzusetzen. Es gibt auch Kommunen, die haben das schon gemacht und sich da mehrere Fragen stellen. Das eine ist, wo kommt das Personal her, was quasi die Kompetenzen hat, das zu tun? Das ist nicht für alle Kommunen gleichermaßen einfach. Die zweite Frage ist, wie ist das verknüpft quasi mit den Umsetzungsakteuren in der Kommune? Also werden die Wohnungsunternehmen damit einbezogen, werden die Stadtwerke mit einbezogen und so weiter? Und wie können die Kommunen auch dann voneinander lernen? Weil am Ende werden da auch viele Sachen quasi, muss man nicht das Rad neu erfinden, sondern vielleicht hat das eine andere Kommune schon mal gemacht. So, und das Ermöglichungspaket hat deswegen mehrere Säulen. Ja, es hat auf der einen Seite die BEW-Förderung, das ist natürlich finanziell irgendwie das Interessanteste, deswegen hast du es rausgegriffen. Aber ich will trotzdem nochmal auf diesen Prozess auch aufmerksam machen, den wir hier quasi darstellen, wo es im Prinzip darum geht, so eine kontinuierliche Feedback-Schleife einzuführen, sowohl zwischen den Kommunen, ähnlich wie diese Industriewende-Beschleuniger-Plattform, die wir schon vorher angesprochen hatten, also zwischen den Kommunen, sodass sie voneinander lernen, wie machen wir das eigentlich, gleichzeitig aber auch zwischen den Stadtwerken, auch da haben wir gesehen, das Problem Geschäftsmodelle, ja, also wie stellen Stadtwerke ihre Geschäftsmodelle um, also da so Innovationscluster auch für Stadtwerke entwickeln, und das dritte, ein Feedback-Loop zwischen dem Bund und den Kommunen, ja, weil ich glaube, wir müssen weg von dieser Vorstellung, dann haben wir jetzt ein Gesetz gemacht, dann haben wir das GEG gemacht, dann haben wir irgendwie das kommunale Wärmeplanungsgesetz gemacht und dann ist das Problem gelöst, ja, nein, wir fangen jetzt an, uns auf diesen Weg zu machen, es wird kontinuierliche Anpassungen brauchen, damit wir eben in den entsprechenden Zeitschienen auch tatsächlich diese Ziele erreichen und das wir glauben, dass eben über die Säulen, die wir hier ausführen, ich gehe jetzt, glaube ich, nicht auf alles im Detail ein, aber dieser Feedback-Mechanismus zwischen quasi Gesetzgeber, Ländern und Kommunen auch gestärkt werden kann, indem, das will ich noch dazu sagen, die KWW, also das Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende, das Mandat nochmal ausgeweitet wird. Auch die haben nicht so viel Personal, deswegen auf jeden Fall auch das Personal ausgestockt wird, um die Kommunen sehr gezielt zu unterstützen in der Entwicklung dieser Wärmepläne. Und zwar nicht nur durch Beratung, sondern auch indem sogenannte kommunale Wärmewende-Teams in diese Kommunen entsendet werden, die dann dort die kommunalen Menschen in der Verwaltung, die das planen, unterstützen. So, das ist der eine Teil, also diese ganzen Feedback-Mechanismen etablieren, damit wir quasi ins gemeinsame Lernen kommen. Ich denke, das ist auch so ein Paradigma, was sich durch diesen Bericht zieht. Ja, das ist, wir müssen weg von diesen klaren Diskussionen immer nur mit öffentliche Förderung oder Regulierung oder irgendwie Preisanreize. Ja, das sind die drei Dimensionen, die wir ja häufig diskutieren. Die sind alle wichtig. Aber diese Lernmechanismen, diese Lernstrukturen sind einfach auch sehr zentral. Und da müssen wir einfach aufpassen, dass wir die nicht vergessen. So, und jetzt komme ich zur BEW. Es ist so, dass wir sind, glaube ich, aktuell nicht ehrlich, was dieser Umstieg einfach kosten wird. Ja, also gerade für die Kommunen. So, und da gibt es einfach diese unterschiedlichen Probleme, die es natürlich gibt mit Komplexitätsprinzip und so weiter, dass die Kommunen dann irgendwie nur so und so viel Förderung vom Staat bekommen können. Gleichzeitig aber der Staat ja erstmal diese Anforderungen jetzt auch definiert, dass die Kommunen das machen müssen. Und dann stellt sich aber die Frage, wo kommt das Geld her? Und da haben wir auch auf Basis bestehender Studien versucht, mal so ein bisschen zu beziffern, wie groß ist denn da die Lücke? Also die BEW-Förderung ist gerade bei ungefähr 3 Milliarden. Die Zahlen, die wir jetzt hier haben, sind noch die des alten KTF-Vorschlags, weil wir das nicht nochmal geschafft haben, dann in der kurzen Zeit zu nochmal anzupassen. Aber soweit ich weiß, hat sich das jetzt auch nicht grundlegend geändert. Die Größenordnung ist die gleiche. Und wir sehen, dass damit nur ein Bruchteil dessen abgedeckt werden kann, was da an Investitionen anfällt. Ja, also weil das Problem an den Wärmenetzen ist, dass sie kurzfristig sind, die nicht rentabel. Die sind erst rentabel, wenn quasi die Anschlüsse dann noch alle da sind. Und die Frage ist ja, wie kommt man da hin? Das heißt, kurzfristig braucht es irgendwie auch entsprechende Förderung. Es gibt davon eine Studie, die sich das detaillierter angeschaut hat, wie groß ist denn dieser Förderbedarf. Und da kommen wir, wenn wir jetzt mal konservativ rechnen, auf 20 bis 15 Milliarden an Förderung, die es auf jeden Fall braucht für die Umstellung der Wärmenetze. Also nur die Umstellung und auch die Erweiterung. Und dann kommt dazu aber natürlich noch, dass die Wärmeerzeugung der Wärmenetze auch dekarbonisiert werden muss. Da sprechen wir dann zu großen Teilen auch über Großwärmepumpen. Und da stehen wir auch ganz am Anfang. Ja? Also die Installationszahlen sind ganz weit weg von den Zielen, die es da eigentlich geben müsste. Ja? Und auch da ist es so, dass die Großwärmepumpen jetzt relativ hohe Investitionskosten haben und die natürlich auch durch entsprechende Förderung dann die Investitionen in diese Wärmepumpen unterstützt werden können. Und deswegen sagen wir, insgesamt braucht es eine Aufstockung der BEW. Das, was es da aktuell die Bundesregierung zur Verfügung gestellt hat, reicht einfach nicht aus. Und dann hattest du ja nochmal nach diesem Element der dynamischen Förderung gefragt. Die Idee ist da, dass, ich hatte das Problem ja schon erwähnt, dass die Anschlüsse natürlich erst über die Zeit entstehen. Ja, das heißt, irgendwann erst später ist das Ganze rentabel. Und das heißt, wie die Darlehen zurückgezahlt werden von den Stadtwerken, sollte sich so ein bisschen daran orientieren, wie schnell sich diese Anschlüsse entwickeln. Und wenn jetzt die KfW quasi diese Darlehen gewährt, sollte das in der entsprechenden Design der Verträge berücksichtigt werden.
Das heißt, man muss nicht so schnell zurückzahlen, wenn es einfach länger dauert, bis man alle Anschlüsse sozusagen am Netz hat.
Genau.
Okay, um hier dieses Risiko zu minimieren, dass der Investor sozusagen wirklich ganz, ganz schnell ganz viele Anschlüsse haben muss, aber letztendlich perspektivisch muss es funktionieren und dann soll die Rückzahlung erfolgen. Okay, verstanden.
Okay, also wie ich es bisher verstehe, ist, ihr sucht euch Zielgruppen aus, die vor Herausforderungen stehen, vor finanziellen Herausforderungen, ob es jetzt das Aufbringen des Kapitals ist, oder die im Betrieb Schwierigkeiten haben, ihre Kosten zu decken. Und dann guckt ihr, wie kommen sie günstig an Geld und habt ihr ganz verschiedene Ansatzpunkte, das umzusetzen.
Genau. Also das ist eben sehr akteurspezifisch. Jeder Akteur hat so seine eigenen Probleme. Und es geht im Prinzip immer bei Finanzierung um die Frage von, wer trägt das Risiko und wie viel Risiko kann wer tragen. Mhm. Und ich denke, da müssen wir so ein bisschen ehrlich sein, womit wir es zu tun haben. Und natürlich können wir versuchen, die staatliche Unterstützung, soweit es geht, zu minimieren. Ich denke, das ist auch so ein bisschen das Paradigma hier gewesen, aber weil es erstmal um die Mobilisierung auch von privatem Kapital ging. Aber wir dürfen einfach nicht vergessen, dass staatliche Förderung zu großen Teilen auch privates Kapital mobilisiert. Es ist nicht nur so, dass es quasi immer irgendein Crowding Out gibt direkt, nur weil wir staatliche Förderung haben. Mhm. Ja, also Beispiel, das ja auch viel kritisierte EEG. Ja, also auch da haben wir gesehen, wir hatten diese Förderung. Mhm. Die haben wir jetzt langsam zurückgefahren. Aber sie hat uns geholfen, überhaupt erstmal über diese Schwelle zu kommen, dass Solar und Wind eben wettbewerbsfähig waren. Jetzt muss man quasi kaum, also nicht mehr fördern, weil das am Ende ist das ein Selbstläufer. Das sehen wir auch global an den Installationszahlen. So. Und da sieht man, wie quasi Förderung als Hebel dazu geführt hat, dass dann plötzlich auch eine ganz andere Investitionsdynamik ermöglicht wird.
Okay, also öffentliche Förderungen reizt private Investitionen an.
Genau, ganz, ganz gezielt bei einzelnen Prioritäten, wo wir wirklich schauen müssen, okay, da geht es nicht ohne.
Was ich auch interessant fand, ihr hattet, glaube ich, das war eure Maßnahme 10, da empfiehlt ihr der EZB ein Programm aufzusetzen, in dem ihr sagt, dass Banken für bestimmte Kreditprogramme, die für grüne Technologien oder dann eingesetzt werden, dann einen vergünstigsten Leitzins bekommen sollen. Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Also das ist jetzt, da kommt natürlich aus einer ganz anderen Ecke. Ja, also das ist quasi eher so diese ganze Sustainable Finance-Diskussion und die geldpolitische Diskussion.
Ja, da geht ja weg von den einzelnen Lösungen der einzelnen Zielgruppen, genau, und geht in eine komplett höhere Ebene hoch, um so richtig querschnittsmäßig alle zu erreichen.
Genau. Also auch da ist es wieder motiviert von Akteuren, also weil wir gesehen haben, zum Beispiel die Wohnungsunternehmen, da gibt es zwar die großen Wohnungsunternehmen, die ja gut ausgestattet sind und die auch quasi an den Kapitalmärkten dann notiert sind und ja, die auch Großteil der Wohnungen besitzen, aber es gibt eben ganz, ganz viele, auch kleine Wohnungsunternehmen, kommunale Wohnungsunternehmen, die müssen einfach rentabel wirtschaften, ja, die machen keine großen Gewinne, ja, aber es geht darum, dass es trotzdem rentabel ist, was sie tun. So, und für sie ist es natürlich so, das sehen wir auch in der Bauwirtschaft, dass diese Zinserhöhungen einfach natürlich dazu geführt haben, dass auch gerade jetzt weniger in Modernisierung, sondern mehr in Halt dann investiert wird, halt ist auch wichtig, ist keine Frage, aber an der Stelle, wo wir jetzt hier gerade stehen, müssen wir auch einfach eben viel modernisieren. Und dass das dann einfach teilweise wirklich nicht mehr rentabel abbildbar ist, gibt es noch ganz andere Probleme, die mit reinspielen. Mieter-Vermieter-Dilemma, ich denke, das wurde sicher auch schon hier in dem Podcast an der einen oder anderen Stelle erwähnt, da gehe ich jetzt nicht im Detail ein. Aber, also sowohl für die Wohnungsunternehmen als auch für die privaten Eigentümerinnen, als auch für die Industrie ist natürlich immer die Frage, wie viel kostet so ein Kredit, ein entscheidendes Kriterium. Und wir glauben, dass die EZB durchaus auch im Sinne der Preisstabilität, also ihrem ersten Mandat und im Sinne ihres zweiten Mandates zu den Zielen, den politischen Zielen der Europäischen Union beizutragen, durchaus ein Argument stricken kann, dass sie temporär, also vorübergehend, die Zinsvorteile bieten für die Kredite, die Banken quasi wiederum an dann diese Akteure, die ich jetzt genannt hatte, vergeben. Muss ich das so vorstellen, dass quasi die Banken vergeben den Kredit und die leihen sich dafür dann wiederum auch Geld von der EZB und auch dafür zahlen sie Zinsen. Ja? Mhm. Und für den Anteil an Krediten, die die Banken quasi für zum Beispiel erdgasfreie Technologien vergeben würden, würden sie dann niedrigere Zinsen an die EZB zahlen müssen. Das Ganze ist regulatorisch natürlich, also ist erstmal spannend, aber man muss immer natürlich das Argument machen, wieso ist das jetzt geldpolitisch relevant?
Ja.
Ja. Und ein großes Thema, was da immer eine Rolle spielt, ist die Frage von, haben wir es hier mit Marktversagen zu tun? Erst dann darf das ist zumindest einer der Gründe, weswegen die EZB dann handeln darf. Und wir sehen halt aktuell, dass die Risikobewertung von Unternehmen, die berücksichtigt nicht diese Risiken, die wir jetzt einleitend in dem Report gesagt haben. Ja, die berücksichtigen nicht, ob das Unternehmen sehr abhängig von Erdgas ist und damit jetzt plötzlich auch abhängig von diesen globalen Preisentwicklungen. Sie berücksichtigen nicht, dass die CO2-Preise ansteigen werden und das natürlich auch dann am Ende zu hohen Kosten für die Unternehmen führt, die auch gewollt sind. Ja, es geht nicht nur CO2-Preise, erstmal die Internalisierung externer Kosten, die wir damit ja vornehmen. So. Und das, also diese Tatsache, dass diese Risiken nicht entsprechend abgebildet werden, macht unserer Ansicht nach schon oder ist ein Grund, weswegen die EZB sagen kann, okay, ihr tut das jetzt nicht, deswegen so lange, bis ihr es tut, weil wir haben natürlich auch viele jetzt aufgesetzt, damit das passiert, also damit diese Bewertungen auch sich verändern, Sustainable Finance Regulierung, EU-Taxonomie und so weiter. Dann, also bis zu diesem Zeitpunkt, an dem quasi das in die Bewertungen einfließt, können wir dieses Programm aufsetzen, um jetzt auch die Investitionen in eine grüne Wirtschaft zu ermöglichen. Genau.
Ihr hattet, glaube ich, bei dem Instrument noch ein Argument, ich hoffe, ich habe es richtig in Erinnerung, vielleicht kannst du es nochmal bestätigen, genannt, was ich sehr spannend fand, dass ihr gesagt habt, im Sinne der Geldpolitik, letztendlich geht es ja da eben auch, ich meine, man setzt ja die Zinsen fest, um entsprechend auch Inflation sozusagen einzudämmen, und jetzt wäre ja der erste Gedanke, ja, wenn es hier vergünstigte Kredite gibt, sozusagen, dann funktioniert die Geldpolitik nicht mehr so. Und ihr hattet argumentiert, dass ja sozusagen diese Maßnahmen, die dadurch gefördert werden, unterm Strich ja immer dazu führen, dass die Nachfrage nach fossilen Energieträgern sinkt und damit natürlich die Nachfrage reduziert und damit letztendlich auch wieder preisdämpfend wirkt und man das sozusagen letztendlich auch als Argument ins Feld führen könnte. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, es geht weniger um die Nachfragesenkung, also nach quasi diesen Energieträgern. Also das ist jetzt quasi nicht der Effekt, den wir uns hier anschauen, sondern es geht eher um die Preisrisiken, die wir in der Energiekrise gesehen haben. Und wo ich ja anfangs gesagt hatte, dass wir uns jetzt eben von dieser regionalen Ebene auf die globale Ebene bewegt haben und jetzt halt plötzlich abhängig sind von diesen ganzen globalen Entwicklungen. Das heißt, wenn jetzt die Arbeiter in Australien streiken an den LNG-Terminals, kann das am Ende dazu führen, dass plötzlich quasi hier die Preise hochgehen. Ja, das hatte ich einleitend jetzt auch noch nicht erwähnt, aber USA haben letzte Woche angekündigt, dass sie nochmal überlegen, wollen sie eigentlich tatsächlich so viel LNG nach Europa exportieren. Wir sehen die Houthi-Rebellen im Roten Meer, die da die Seewege unsicher machen. Über diese Seewege kommt auch das Gas aus Katar. Zwar sind die jetzt nicht bisher angegriffen worden, aber man sieht einfach, okay, da gibt es diese Unsicherheiten, die sich auch am Ende in Preisen abspielen, also dann widerspiegeln können. Und das ist am Ende, ist das ein Risiko, was nicht eingepreist ist, also nicht vorab eingepreist wird. Es ist erst dann eingepreist, wenn quasi dann die Krise dann da ist. Ja? Das haben wir in der Energiekrise gesehen. So, und deswegen sagen wir, okay, das ist also im Sinne der Preisstabilität, weil wir auch gesehen haben, welche Auswirkungen die Energiekrise auch auf die Preise hatte. Sie war ein großer Treiber der Inflation. Ist es durchaus sinnvoll, uns eben von diesen diesen globalen Preisrisiken zu entkoppeln und ist unserer Interpretation nach, und da folgen wir vor allem auch der Interpretation von anderen Expertinnen im Sinne des Mandats der EZB.
Okay, sehr schön, Jonathan. Wir kommen jetzt langsam zum Ende. Wir haben jetzt die letzte Maßnahme, über die wir jetzt noch sprechen werden. Die dreht sich um das Themenfeld Sustainable Finance und wie wir unser Finanzsystem auf Transition ausrichten. Wir hatten dazu schon Christina Jeromin bei uns im Podcast. Hört euch gerne mal die Folge dazu an. Da sprechen wir auch eine gute Stunde über das gesamte Thema. Und sie war ja auch bei euch im Fachrat und ihr habt jetzt eine weitere Maßnahme in dem Themengebiet formuliert. Worum geht's da?
Also das ist auch wieder so ein Maßnahmencluster, wo unterschiedliche Bereiche abgedeckt sind. Und das eine Thema, was ich jetzt, glaube ich, an der Stelle nochmal herauspicken will, weil es eben auch mit der anderen Maßnahme, die wir gerade zur EZB besprochen hatten, zu tun hat, ist, dass die aktuelle Regulierung und die aktuelle Formulierung auch in der EU-Taxonomie einfach aus einer anderen Zeit kommt. Das war noch vor dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, das war vor der Energiekrise, und deswegen wurde Erdgas dort auch als Brückentechnologie quasi eingestuft. Eine der Empfehlungen ist, dass wir sagen, also nicht nur als Brückentechnologie eingestuft, sondern auch eingestuft als, okay, wie ist es quasi, also EU-Taxonomie fähig. Mhm. Und wir sagen, okay, diese Einstufung muss jetzt vor dem Hintergrund dieser neuen geopolitischen Lage nochmal überdacht werden. Mhm. Das ist das eine. Damit quasi jetzt diese Zinsvorteile, die wir jetzt hier erwähnt haben, weil die so ist der Vorschlag auch gekoppelt sind, quasi, ob die Zins, also ob diese Kredite EU-Taxonomie konform sind oder nicht, dass die auch tatsächlich jetzt nicht dazu führen, dass mehr Geld in Erdgas geleitet wird. So, deswegen funktionieren die an der Stelle, wenn es jetzt um Erdgasunabhängigkeit geht, nur quasi in Kombination. Und daneben sind noch ein paar andere Maßnahmen drin, da würde ich jetzt aber auf den Report einfach verweisen zum Thema, welche Kredite von KMUs eigentlich von Banken quasi aufgelistet werden als taxonomiekonform. Das ist wirklich auch teilweise ein bisschen irritierend, wie es aktuell ist. Ja, also wenn man ein kleines mittelständisches Unternehmen hat, was nicht unter die, also nicht unter den Geltungsbereich fällt, dann darf die Bank, die diesen Kredit gegeben hat, auch wenn das ein Unternehmen ist, was vielleicht jetzt quasi gerade alles elektrifiziert hat und dann nur noch grüne Energie nutzt, dann darf die Bank diese Kredite nicht aufführen, weil das Unternehmen nicht in diesen Geltungsbereich fällt. So, das heißt, all die Banken, die quasi viele kleine Mittelständler finanzieren, da tauchen diese geringeren Risiken, die ja quasi haben, die tauchen dann gar nicht auf in den Zahlen, die sie reporten. Und das ist natürlich vollkommen konträr zu der eigentlichen Logik dieser Offenlegungsverordnungen, wo es ja eigentlich um Transparenz geht und genau um diese Risikotransparenz. Und da sagen wir, okay, auch die Unternehmen, die frei, also ohne ihre Pflicht oder ohne dass sie verpflichtet sind, weil sie ja ausgenommen sind, aber trotzdem diese Unternehmen, die Zahlen und Daten dafür haben, dass sie jetzt gerade in grüne Technologien investieren, auch und die Banken wissen, also wenn die Banken darüber wissen, dann sollen sie das auch aufführen dürfen, so, um da die nicht einseitig zu benachteiligen.
Okay. Ja, ich erinnere mich, es war damals wirklich eine heiß diskutierte Debatte, ob man Erdgas mit aufnehmen sollte oder nicht. Aber das ist vollkommen richtig, dass sich die Rahmenbedingungen jetzt nochmal verändert haben.
Gut. Eine letzte Maßnahme haben wir jetzt noch nicht im Detail besprochen, aber gibt es da noch was, was dir wichtig ist? Erstmal erscheint sie recht offensichtlich und naheliegend, das Thema öffentliche Finanzierung. Du hattest vorhin auch nochmal das Bundesverfassungsgerichtsurteil erwähnt. Die Mittel sind momentan knapp und natürlich habt ihr diesen Punkt natürlich auch nochmal drin, öffentliche Finanzierung. Gibt es da jetzt Punkte, die dir nochmal wichtig sind, die wir hier nochmal im Podcast erwähnen sollten?
Ja, also ich denke, dass ich kann mir vorstellen, dass es in der Hörerschaft wahrscheinlich auch da eher einen Konsens gibt, als das vielleicht jetzt im Finanzministerium der Fall ist, aber dass wir auf jeden Fall ehrlich sein müssen, dass all das, was wir vorhaben, nicht gelingt, wenn wir sagen, okay, wir geben kein weiteres öffentliches Geld aus. Ja, also wir hatten das gerade vorhin schon beim Thema Kommunen und Stadtwerke, es braucht einfach Unterstützung, damit gerade in diesen Anfangssituationen, in denen die zum Beispiel Wärmenetze noch nicht rentabel sind, entsprechend unterstützt, also entsprechend ein betriebswirtschaftlicher Case entsteht. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir diese Diskussion weiterführen. Wir erkennen an, dass in der aktuellen Bundesregierung gibt es da, glaube ich, also es ist, glaube ich, sehr klar, dass es da keine Spielräume gibt. Aber gerade auch im Hinblick auf die nächste Bundesregierung, wie jetzt uns also wirklich alle aufpassen, dass wir uns da jetzt keine neuen Korsetts anlegen. Ja, also ich höre jetzt schon aus der CDU, dass es da wieder die Diskussion gibt, macht man sich die Schuldenbremse nicht nochmal irgendwie, steckt das wieder ganz vorne auf die Agenda, wo ich mir denke, ja, da macht sich doch niemand einen Gefallen mit. Ja, also der Staat ist keine schwäbische Hausfrau. Der Staat ist, wenn wir überhaupt so ein Gleich führen wollen, wenn dann ein Unternehmen, und Unternehmen sind dann erfolgreich, wenn sie Kredite aufnehmen, gerade für Investitionen, weil sie dann eben Dinge vorstrecken, die dazu führen, dass sie langfristig wettbewerbsfähig sind. Und das ist zentral, weil wir stehen gerade geopolitisch, global, sind wir in einer vollkommen neuen Situation, das hatten wir schon erwähnt. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Märkte der Zukunft sind grüne Märkte. Ja, Deutschland will Teil oder sollte wollen, Teil dieser Märkte zu sein. Und wir sind gut dafür aufgestellt. Aktuell diskutieren wir fast nur über die Schwächen der deutschen Wirtschaft. Ja, aber was stellen wir auch in dem Bericht heraus? Wir haben Stärken. Wir sollten uns auf diese Stärken konzentrieren. Und eine der Stärken ist unsere Wissensökonomie, unsere Innovationskraft. Und der Maschinen- und Anlagenbau ist die Branche, die hier bei der Elektrifizierung eine maßgebliche Rolle einspielt. Wir sehen bei den Wärmepumpen, Unternehmen sind global mit Abstand am innovativsten und führend. Ja. Wir sehen das bei der Direktreduktion. Auch da ist eine der beiden Lizenzen liegt bei deutschen Unternehmen. Ja. Das sehen wir bei vielen anderen Technologien auch. Das heißt, der Maschinen- und Anlagebau ist durchaus auch eine Branche, die wir industriepolitisch priorisieren sollten, weil sie natürlich auch dann diese Technologien produzieren, die von den Unternehmen eingebaut werden. Und das ist eben wichtig, dass wir das auch direkt zusammendenken, Angebot der Technologie und Nachfrage der Technologie. Und da habe ich das Gefühl, dass wir da oft einfach, also wir beschneiden uns da mehr, als wir das müssten. Und ich bin ja in Brüssel, es ist immer wieder skurril, weil wenn man von außen auf, also alle Leute, die außerhalb von Deutschland sind und auf Deutschland schauen, auch einfach nicht verstehen, wieso ein Land, was so stark ist wirtschaftlich, ja, sich es selbst so schwer machen kann und sich selbst so viele Stöcke zwischen die Füße schmeißt. So, und das wollte ich jetzt an der Stelle einfach nochmal sagen, dass die Integration, und das ist, denke ich, auch das, was wir hier versuchen, die Integration von Geldpolitik mit Fiskalpolitik, mit Industriepolitik, mit Klimapolitik und Energiepolitik, dass diese Integration, die muss jetzt in dieser neuen Zeit gelingen. Darauf sollten wir abzielen und die Ressortunabhängigkeiten machen das natürlich schwer, aber die Folge sind, wenn wir da nicht besser werden, die Folge sind einfach extrem große Reibungsverluste, Widersprüche zwischen den einzelnen Politikfeldern und die sollten wir wirklich versuchen aufzuheben.
Wow, gutes Schlusswort. Dann würde ich sagen, noch die allerletzte Frage. Genau, bei uns heißt es ja üblicherweise, nach der Studie ist vor der Studie. Wie sieht das bei euch aus? Gibt es dann Follow-up? Ist schon was geplant? Oder habt ihr jetzt sozusagen eure Ziele erreicht? Und wie geht's weiter?
Genau, nach der Studie ist vor der Studie. Die Studie war der Anfang. Jetzt sind die Vorschläge da. Jetzt geht es an die Umsetzung. Das ist natürlich immer die große Frage, wie die dann auch gelingt. Da jetzt hier viele Hörerinnen und Hörer ja auch durchaus in Organisationen sitzen, wo sie vielleicht auch den ein oder anderen Vorschlag interessant finden, gerne auch die Einladung, einfach auf uns zuzukommen und zu sagen, hey, wir haben Interesse, diese Vorschläge auch mit weiter zu begleiten und mit aufzunehmen oder nochmal zu diskutieren. Also von SOE Institute aus werden wir an dieser Frage an den Gebäudethemen, vor allem auch auf Koalitionen und die Arbeit mit Partnern angewiesen sein, um das weiterzuführen. Industriepolitisch werden wir also an dem Thema Industrie auf jeden Fall weiterarbeiten. Auch im Zuge der EU-Wahl gibt es da, denke ich, einiges, was zu tun ist. Aber also kurz gesagt sind wir jetzt einfach im Gespräch mit unterschiedlichen Stakeholdern, auch nach der Veranstaltung gestern, um zu überlegen, was davon macht jetzt Sinn? Was haben wir vielleicht auch noch vergessen? Das ist ja auch immer ein Diskussionsangebot, so eine Studie, ja. Und wie können wir jetzt das auch entsprechend übersetzen in die Praxis und da einen Schritt weiterkommen?
Das bringt mich auf die Idee, vielleicht sollten wir den Slogan ändern in nach der Studie ist vor der Umsetzung. Das ist, glaube ich, das, was wir wirklich brauchen. Mehr Umsetzung, weniger Papier. Ja, vielen Dank.
Vielen Dank, dass du da warst, Jonathan.
Danke euch für all die tollen Fragen. Es hat Spaß gemacht.
Haben wir wieder was gelernt?
Haben wir wieder was gelernt.